Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Religion, genau wie Christentum und Judentum. Der Islam ist in Deutschland ist nicht mit die sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, sondern ist sehr alt, ganz alt. Hat so im Jahr 750 so viel in die Geschichte, von der deutschen Geschichte, sind die Muslime im Jahr 710 haben so in Stadt Freiburg an Grenze mit Frankreich 40 Jahre lang so geblieben nach dem Schlacht von Muslimen. Am 3. Oktober 2010 hat der Bundespräsident Christian Wulff gesagt, dass der Islam gehört zu Deutschland. Diese These ist immer noch umstritten. Islamrat in Deutschland vertritt alle die islamische Gemeinschaft in Deutschland, ist ein Gesprächspartner der Bundesregierung und auch Bundesländer. Herr Hamza Wodermann ist Mitglied des Islamrat, können Sie mit ihm so ein bisschen über diese Themen unterhalten und sprechen?
Ja, schönen guten Tag. Hört man das? Nee, ne? So, hier ist vielleicht besser. Ja, mein Name ist Hamza Wördemann. Ich bin vom Zentralrat der Muslime in Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie den Zentralrat der Muslime in Deutschland kennen. Wir sind die größte islamische Organisation in Deutschland, die gleichzeitig multikulturell aufgestellt ist. Das heißt, wir haben bei uns arabische, albanische, bosnische, türkische, kurdische, togolesische, russische und so weiter Mitglieder. Dann können Sie mir jetzt gerne Ihre Frage stellen. Ja, bei dem Podium fehlen leider zwei Referenten. Die sind wahrscheinlich wegen dem Schnee ausgefallen. Ich habe also gestern auch von morgens 6 Uhr bis 22 Uhr gebraucht, um hier anzukommen.
Schönen guten Tag, Klaus Lingner ist mein Name, ich komme aus Düsseldorf. Mich würde mal eine Antwort auf die Frage interessieren, warum für die islamisch Gläubigen die nicht islamisch Gläubigen als Ungläubige gelten?
Ja, das also ein großes Problem besteht darin, dass der Koran in der arabischen Sprache geschrieben ist und es gibt sehr viele. Ich kann es jetzt gar nicht angucken, weil ich muss ja ans Mikrofon sprechen, das irritiert mich jetzt ein bisschen. Also der Koran ist in der arabischen Sprache geschrieben und es gibt sehr viele verschiedene Übersetzungen für den Begriff, den Sie angesprochen haben. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Menschen, die nicht muslimisch sind, sich von den Muslimen unterscheiden. Zum Beispiel, dass der Islam sagt, es gibt halt nur einen Gott, während im Christentum ja die Dreifaltigkeit gilt. Insofern ist es schon richtig, dass man da differenziert und sagt, Christentum und Islam ist nicht das Gleiche. Aber auf der anderen Seite wird auch mehrfach im Koran betont, dass es mehrere Religionen gibt und dass die miteinander wetteifern. Und insofern ist eigentlich der Gesamttenor des Korans und des Islams positiv zum Christentum und zum Judentum.
Einen schönen guten Tag, auch ich eine Frage. Mein Name ist Michael Meisner. Hat man die Möglichkeit, den Islam ganz offiziell zu verlassen, also ein Atheist zu werden, um mal mit dem hiesigen Vokabular des hiesigen Kulturkreises zu reden? Oder ist das nicht möglich, ohne sehr stark in den Konflikt mit dem Islam zu kommen?
Also es gibt einen Grundsatz, der bedeutet, kein Zwang im Glauben. Und der sagt eigentlich alles. Das heißt, also ich darf niemanden zum Glauben zwingen. Wer nicht mehr möchte, der möchte halt nicht. Das heißt, die Muslime gehen natürlich schon davon aus, dass es keine gute Idee ist, als Muslim seinen Glauben abzulegen. Aber das ist keine Angelegenheit, die jetzt die Menschen betrifft. Also wenn Sie jetzt mein Bruder wären und Sie würden jetzt den Islam verlassen, dann hätte ich damit nichts zu tun.
Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gern mal gewusst.
Bisschen lauter.
Ich hätte gern mal gewusst, wie viel Prozent der Muslime in Deutschland der Zentralrat der Muslime vertritt und welche. Also der Islam hat ja neben Sunniten und Schiiten auch wieder nicht untergeordnete, aber eben Gruppen von religiösen Gemeinschaften, wie sich das so aufsplittet.
Ja, also der Islam ist jetzt nicht so organisiert wie zum Beispiel das Christentum. Beim Christentum sind ja alle Menschen jetzt registriert, die bezahlen auch Kirchensteuer. Das ist bei uns nicht so. Das heißt, auch die Moscheen sind auch alle offen. Also jeder kann in jede Moschee gehen, die halt auf dem Weg liegt sozusagen, ob das türkisch ist oder arabisch oder bosnisch oder was auch immer. Und insofern ist die Frage mit der Vertretung nicht so leicht zu beantworten. Also auf der einen Seite sind wir halt eine, weil das heißt, wovon gehe ich jetzt aus? Gehe ich jetzt von den Leuten aus, die bei uns als Mitglied organisiert sind, das sind nicht so viele, oder gehe ich jetzt von denen aus, die in unsere Moscheen gehen? Ja? Insofern kann man die Frage eigentlich nicht klar beantworten.
Ja, hallo, mein Name ist Sebastian Henning. Es hat ja viele, viele Anschläge auf Moscheen in Deutschland gegeben, auch Brandanschläge, was bei mir persönlich so Assoziationen zur Pogromnacht weckt. Was wünschen Sie sich als Zentralrat der Muslime von der nicht-muslimischen Bevölkerung? Wie sollte ein Mensch in Deutschland sich im Jahr 2018 verhalten in diesem Hinblick?
Also, wir wünschen uns eigentlich vom Staat und von der Polizei, dass sie uns beschützt. Also mal ein ganz konkretes Beispiel zu sagen, wir haben unsere Hauptfiliale in Köln und da ist vor ein paar Tagen ein Brief eingegangen, wo auch ein verdächtiges weißes Pulver drin war und wo ein Mordaufruf an unseren Vorsitzenden drin stand. Und da hätten wir uns gewünscht, dass dieses Büro auch geschützt wird durch die Polizei. Das wird aber abgelehnt, weil die sagen, ach, ist alles nicht so schlimm. Sodass wir jetzt im Augenblick das Büro nicht mehr benutzen können und von anderen nicht genannten Adressen aus arbeiten müssen. Also da sind wir etwas enttäuscht, was den Schutz des Staates anbelangt. Aber mit der normalen Bevölkerung sind wir eigentlich schon ganz zufrieden. Also ich meine, also weil es ja normalerweise eigentlich so ist, die meisten Moscheegemeinden sind gut vernetzt mit den christlichen, jüdischen und sonstigen Nachbarschaftsorganisationen. Viele kommen ja auch zum Tag der offenen Tür, sodass eigentlich da eigentlich alles ganz gut läuft, so im Großen und Ganzen.
Mein Name ist Michaela Glaser und ich habe eine Frage. Also in der Forschung wird ja das viel diskutiert, dass möglicherweise auch so Erfahrungen von Diskriminierung Grund sind, gerade für Frauen, dass sie sich vielleicht auch oder junge Mädchen dann überlegen, zum ES auszureisen. weil Sie halt hier so wahnsinnig viel auch wegen Ihrer Kleidertracht Diskriminierung erfahren. Wie erleben Sie denn das im Alltag in Ihren Organisationen? Berichten da Mädchen, Frauen viel auch von so diskriminierenden Reaktionen auf ihre Kleidung?
Ja, ich meine, das Komische ist ja, dass auf der einen Seite Deutschland Gott sei Dank ein sehr freies Land ist. Also es ist alles möglich. Ich kann hier als Punker leben, ich kann mich irgendwie mit einem Biobauernhof selbstständig machen, was auch immer. Aber dass im Bereich der islamischen Kleiderordnung sehr viel Feindseligkeit herrscht. Und das führt natürlich dann zum Gefühl des Ausgegrenztseins. Wobei ich da jetzt keinen Automatismus herstellen möchte zwischen solchen Ausreiseproblemen. Aber in der Tat, also Frauen mit Kopftuch haben es wirklich sehr schwer und das ist schon sehr bedauerlich, weil das ist ihre freie Entscheidung, eins zu tragen. Ich meine, nicht alle Muslime tragen Kopftuch, aber die es tragen, die sollte man eigentlich auch lassen. Und das ist schon sehr traurig, was die dann teilweise erleben, dass sie keinen Job kriegen, dass sie keinen Ausbildungsplatz kriegen, dass sie teilweise auch im Fitnessclub komisch angeguckt werden. Das ist schon bedauerlich. Und da kann eigentlich jeder Einzelne auch mal ein Signal setzen, wenn er selbst eine Frau mit Kopftuch normal behandelt, dann ist das schon ein erster Schritt. Ja.
Ich habe eine Frage zum Thema Kopftuch. Und zwar ist es ja so, dass es durchaus Frauen gibt, die freiwillig und gerne Kopftuch tragen. Andere nicht unbedingt nur freiwillig oder gar nicht freiwillig. Was halten Sie von der Idee, wenn man sagt, Religion ist reine Privatsache? Niemand trägt irgendein Glaubensbekenntnis in seiner Öffentlichkeit. Also wir hängen auch keine Kreuze in Klassenzimmern, niemand trägt ein Kreuz im Hals. Und gleichzeitig niemand trägt Kopftuch oder andere Zeichen, die in irgendeiner Form auf die Religion und den Glauben hinweisen. Wäre das denkbar?
Also, es ist ja so, es gibt ja manche Schulen, die eine Schuluniform tragen. Aber das ist ja nicht, das ist ja eher die Ausnahme. Und in Deutschland kann sich jeder so anziehen, wie er möchte. Und nach diesem Grundsatz der Freiheit darf eine Nonne anziehen. Ein Muslimer kann Kopftuch anziehen, ein Punker kann es in ihre Käseschnitt machen. In einem Klassenzimmer in Bayern darf er von mir aus auch gerne ein Kreuz hängen. Also ich bin da einfach für die Freiheit.
Aber jetzt ist es ja gleichzeitig so, dass nicht jede muslimische Frau freiwillig ihr Kopftuch trägt. Wäre denen nicht geholfen, wenn man sagt, okay, keine Glaubensbekenntnisse in der Öffentlichkeit? Also wäre das, ich gebe Ihnen recht, es ist natürlich schwierig, wer gerne ein Kopftuch trägt. Kopftuch kann auch total schön sein. Mhm. Warum soll ich dem Kopftuch vom Kopf reißen? Das ist in der Tat ja völliger Schwachsinn. Mal abgesehen davon, dass es ja auch eine Frau ganz andere Probleme mit sich rumträgt als ein Kopftuch. Also das ist ja oberflächlich einfach, ja. Gleichzeitig gibt es aber auch Frauen, die nicht freiwillig Kopftuch tragen. Wäre denen nicht geholfen, wenn ich sage, gar keine Glaubensbekenntnisse? Also es ist nicht einfach ein zweischneidiges Schwert?
Also gut, die Frage ist natürlich, gibt es wirklich so viele Frauen, die ihr Kopftuch nicht freiwillig tragen? Und wenn ich jetzt generell das Kopftuch verbieten würde, dann hätten ja wiederum die Frauen Probleme, die das Kopftuch doch freiwillig tragen. Und das ist ja schon die Mehrheit.
Das ist richtig. Also deswegen meine Frage, sind beide Lösungen eigentlich problematisch? Also es gibt nicht die perfekte Lösung eigentlich in dem Sinne. Oder für Sie doch?
Also aber wir leben ja hier in einem freien Land und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine Frau dauerhaft gegen ihren Willen ein Kopftuch trägt. Wie soll das funktionieren?
Also im Iran funktioniert das sehr gut.
Ja, aber wir sind ja nicht im Iran.
Also Sie sagen ja, Sie können sich nicht vorstellen, dass eine Frau dauerhaft gegen ihren Willen ein Kopftuch trägt. Ja. Doch, das kann ich mir gut vorstellen.
In Deutschland?
Das kenne ich. Ja, auch da kenne ich. Ja?
Das hat aber dann nichts mit dem Islam zu tun. Also es ist nochmal, dieser Grundsatz, kein Zwang im Glauben ist ganz wichtig. Und niemand darf eine Frau zwingen, ein Kopftuch zu tragen.
Also mal abgesehen davon, das steht ja auch im Koran. Im Koran steht ja noch nicht mal, dass Frauen Kopftuch tragen sollten. Sondern da steht sinngemäß eigentlich drin, Leute, zieht euch was an. Und das ist Common Sense überall auf der Welt.
Ich würde gerne auch noch was dazu sagen.
Sie, können Sie ihr es nicht anmachen?
Sag mal hier, kannst du... Kann man, ja, gerne.
mal ein Foto machen? Aber mit mir ja, und den Leuten beides so.
Von der Seite. Ich, genau. Ah ja, genau. Darf ich auch mal kurz, also ja, weil... Ja.
Mit dem Hintergrund.
Ich denke auch, also dass wenn Frauen gezwungen sind, Kopftuch zu tragen, dass das an anderen Strukturen liegt, die man anderswo angehen müsste. Das sind dann innerfamiliäre Machtverhältnisse zum Beispiel. Ein Verbot, Kopftuch zu tragen, hier bei uns. Also ich stelle mir das immer so vor, ich würde in irgendein Land auswandern, wo ich arbeiten und leben möchte und wäre gezwungen. Und dort wäre dann die Regel, mich an die Landessitten anzupassen und ich müsste oben ohne rumlaufen. Was würde das für mich bedeuten? Und ich denke, so muss man sich das auch vorstellen. Für eine Frau, deren Sittlichkeitsverständnis ihrer Religion gemäß bedeutet, dass sie ein Kopftuch aufzieht. Und deshalb finde ich ein Kopftuchverbot definitiv keine Lösung.
Darf ich da vielleicht? Ja. Oder wollen Sie antworten?
Nee, ich kann das nur unterstützen. Also wir leben in einem freien Land und es wäre für eine Muslime, die ein Kopftuch tragen möchte, unzumutbar, ihr das zu verbieten. Das geht auf keinen Fall und das geht ja auch vom Grundgesetz her schon nicht. Aber wir haben eine Religionsfreiheit in diesem Land.
Da möchte ich gleich mal einhaken. Also ich will gleich sagen, also ich arbeite viel mit Geflüchteten und also ich bin durchaus auf der Seite dieser Menschen. Ich finde, das muss man aber doch ein bisschen differenziert sehen. Also ich habe früher in der Schule gearbeitet, da fand ich das noch merkwürdig, wenn Muslime mit Kopftuch gekommen sind. Das fände ich jetzt nicht mehr merkwürdig. Das ist eine Art der Gewöhnung. Was ich aber sehr merkwürdig fände, wäre, wenn ich jetzt zum Finanzamt gehe und gegen meine Steuererklärung protestiere und da sitzt eine Dame mit Kopftuch oder Burka, das fände ich seltsam. Noch seltsamer fände ich, wenn ich auf ein Gericht gehe und da ist eine Richterin mit Kopftuch, das würde meinem Verständnis von einem doch laizistischen Staat, den wir ja haben, trotz Kirchensteuer, würde das widersprechen. Und ich, also wie gesagt, ich habe vollstes Verständnis, von mir aus darf jeder anziehen, was er möchte, aber wenn ich in ein arabisches Land reise, gehe ich auch nicht in Shorts auf die Straße, sondern ich gucke, dass ich einen langen Rock oder eine weite Hose anhabe. Ich finde, das ist auch eine Frage der, also wie gesagt, der Höflichkeit. Aber wie gesagt, mit vielen Muslimen in Deutschland finde ich das auf der Straße überhaupt kein Problem. In bestimmten staatlichen Institutionen würde ich mich schwer tun. Wie sehen Sie das?
Also erstmal muss man ganz deutlich differenzieren zwischen Kopftuch und Burka. Und zweitens, das Schöne ist ja in Deutschland, wir sind ja in einem Rechtsstaat. Das heißt, der Richter entscheidet nicht das, wonach er Spaß hat und der Finanzbeamte auch nicht. Der Finanzbeamte ist gebunden an die Steuergesetzgebung und der Richter ist gebunden an das Gesetz. Das heißt, ob der Richter jetzt ein Atheist ist oder ein Christ oder ein Jude oder ein Muslim, ist völlig unerheblich. Der bekommt einen Fall und muss anhand der Gesetze urteilen. Und deshalb ist es eigentlich egal, ob der Richter jetzt ein Kopftuch hat oder kein Kopftuch hat. Und das Gleiche gilt auch für den Finanzbeamten. Und wenn Sie mal nach London fahren, eine sehr wohlhabende internationale Stadt, und da mal durch die Banken ziehen, da tragen alle ein Kopftuch, zumindest die Frauen.
Also auf jeden Fall viele und ich kann mich an meine Jugend erinnern, ich habe mich immer in der Kirche geärgert, die Frauen hatten Kopftücher auf und hatten große Hüte und ich als Kind musste meine Pudelmütze abnehmen. Ja, also das Kopftuch ist doch nicht etwas total Neues, was jetzt uns plötzlich übergestülpt wurde, sondern ich sag mal, bis in die 60er, 70er Jahre sind ganz viele Frauen gerade in Dörfern den ganzen Tag auch mit Kopftuch rumgelaufen, hatte auch seine Funktion und deswegen, also ich verstehe diesen ganzen Wirbel um das Kopftuch nicht.
Ich würde dazu gern auch nochmal einhaken, gerade zu dem Punkt, dass es seltsam anmutet, wenn Frauen in öffentlichen oder staatlichen Einrichtungen Kopftuch tragen. Ich finde, das ist eine rein gefühlsmäßige Äußerung. Also wir sprechen hier über Gefühle, ob es sich jetzt gut anfühlt, dass die eins tragen oder nicht. Und da hat jeder eine andere Meinung. Und ich plädiere nochmal dafür, was Sie gesagt haben, dass das eigentlich keine Rolle spielen sollte. dass die in ihrem Dienst dadurch nicht behindert werden. Und wie gesagt, es geht halt um Gefühle und jeder findet andere Sachen gut und schlecht. Ich finde es gut, dass wir eben die Religionsfreiheit haben und eine gesetzliche, nüchterne Grundlage, auf deren Basis jede Frau überall ein Kopftuch tragen kann.
Außerdem, ich frage jetzt mal ganz provokant, weil die Stimmung ist ja relativ entspannt, was stört Sie das eigentlich? Also ich meine, es gibt gerade in Deutschland so viele verschiedene Lebensentwürfe, das ist ja das Schöne, und das ist einfach interessant, wieso beschäftigt das so viele Menschen? Ich meine, ob ich jetzt ein Kopftuch trage oder kein Kopftuch oder Irokesenschnitt oder Badelatschen oder was auch immer, warum ist das den Leuten so wichtig? Verstehe ich gar nicht.
Hallo, mein Name ist Deborah. Ich denke, das ist jetzt meine persönliche Meinung, also ich will das nicht verallgemeinern, aber die Erfahrung, die ich geteilt habe, ist einfach, dass in Deutschland, dadurch, dass wir so frei leben, Religion eine Sache der, sag ich mal, Privatsphäre ist. Religion ist privat, ja. Und ich habe mitbekommen, in Schulen oder ja, hauptsächlich in Schulen, hauptsächlich in meinen Klassen, dass viele sich dadurch identifizieren. Und die Identifikation natürlich auch eine Abgrenzung von anderen bildet. Wenn ich sage, ich trage ein Kopftuch, weil das meine eigene Religion ist, ich will da niemanden auf die Füße treten, aber das ist für mich als privat, ja. Aber wenn ich sage, ich trage ein Kopftuch, weil ich mich identifiziere mit der Religion und sage, deswegen tue ich mich von anderen abgrenzen, ich möchte deswegen nicht mit Leuten zu tun haben, die zum Beispiel sich nicht durch den Islam als ihre Religion identifizieren. Und das kommt oft vor. Also ich habe öfter erlebt, dass zum Beispiel, sage ich jetzt mal ganz salopp, eine Mitschülerin mit Kopftuch eine 5 im Unterricht bekommen hat und gesagt hat, ja, das ist nur, weil ich ein Kopftuch trage. Ja, ich sage ja auch nicht, nur weil ich ein Kreuz um den Hals trage, die 6 ist unberechtigt. Und ich denke, da besteht das Problem da drin. Mich persönlich stört das überhaupt gar nicht. Man kann mit Kopftuch rumlaufen, wenn man das möchte. Man kann auch in Minirock rumlaufen, wenn man das möchte. Aber sage ich jetzt mal, wenn man in Minirock rumläuft und sagt, alle anderen, die in Minirock rumlaufen, mit denen möchte ich was zu tun haben und mit den anderen eben nicht, das sehe ich als Problematik. Und das ist nicht grundsätzlich nur aufs Kopftuch. Da geht es auch um andere Dinge, wie freizügig man sich anzieht, mit welchen Leuten man zu tun hat, ob man zum Beispiel... Blöd, aber ob man zum Beispiel als Frau mit Männern redet, die man nicht kennt. Also in gewissen Milieus ist es einfach sehr problematisch. Und ich will das nicht aufs Kopftuch runter reduzieren. Ich will einfach nur sagen, dass die Identifikation und dadurch die Abspaltung von anderen eine große Problematik ist. Und die eben auch mit dem Kopftuch einhergeht.
Also Abgrenzung hat, also es gibt keine Forderung im Islam, sich von nicht-muslimischen Menschen abzugrenzen. Also das Einzige, was mir vielleicht einfällt, man sollte natürlich jetzt nicht als Muslim mit 20 Arbeitskollegen zusammen ins Bordell gehen, ne, oder sich an einem Saufgelage beteiligen. Ne, also da gibt es vielleicht schon eine Abgrenzung. Aber was den normalen Arbeitsalltag anbelangt, den normalen Lebensalltag anbelangt, gibt es absolut keine Abgrenzung. Es wird auch überall dazu aufgerufen, freundschaftlich und auch fair, also auch in Wirtschaftsfragen, mit allen Religionen umzugehen. Und wenn da jemand sich abgrenzt, dann ist das seine Privatsache, die ist aber nicht gewünscht und nicht richtig. Und natürlich mit der 5 in Mathe, natürlich gibt es solche Geschichten. Es gibt Menschen, die tragen Kopftuch und werden diskriminiert. Es gibt auch welche, die schieben halt dann alle auf das Kopftuch und das stimmt gar nicht. Klar, sowas gibt's. Es gibt halt so eine Faustregel, die gilt eigentlich für das Christentum, fürs Judentum, für den Islam. Die Religionen sind eigentlich immer unproblematisch. Nur das, was manche Menschen daraus machen, das ist dann oft das Problem.
Rudolf, Sie sprachen vorhin von dem Wettkampf der Religion. Wie erfolgt der aus Sicht des Islam?
Also Wettkampf ist jetzt ein, also man sagt eher, wetteifert heißt es eigentlich eher. Nein, das heißt einfach nur, dass die christlichen, jüdischen und muslimischen Menschen aufgerufen sind, sich auch möglichst so zu verhalten, wie ihre Religion das sagt. Und das ist natürlich in der Praxis sehr schwierig. So ist zum Beispiel im Islam das gute Benehmen eine ganz wichtige Angelegenheit. Aber manche Gläubige, die machen das halt dann so, anstatt sich darauf zu konzentrieren, ihre Religion umzusetzen, was sehr schwierig ist, suchen sich vielleicht so ein paar Punkte, die sie mehr betonen, als es eigentlich nötig wäre.
Ich glaube, ich bin dran. Hallo. vielen Dank auch, dass Sie so offen sagen, okay, was ist denn eigentlich das Problem am Kopftuch? Und ich nehme jetzt einfach mal diesen Schuh und ziehe ihn mir an. Und ich sage, ich widerspreche Ihnen, das Kopftuch ist ein politisches Symbol. Und zwar ergibt sich das, wenn man die Geschichte des Nahen Ostens sich ansieht, wenn man sieht, der Panarabismus, der Nationalismus waren hegemoniale Herrschaftsformen, wurden dann abgelöst, weil sie versagt haben in den Augen der Bevölkerung von einem politischen Islam. Und das Kopftuch ist ein Zeichen dieses politischen Islams. Das kann man graduell sehen seit dem Putsch 1953 im Iran, im Sechstagekrieg 1967, 79 im Iran, 1991 im Irak. Da kann man graduell sehen, dass immer mehr Menschen sich diesem politischen Islam zuwenden, ihn auch als Herrschaftsform akzeptieren und leben wollen. Wenn man sich ein Bild von Kairo aus den 80ern ansieht, da hat man kein Kopftuch auf der Straße. Das ändert sich schlagartig in den 90ern. Es ist also tatsächlich ein politisches Symbol. Und da sollten wir uns fragen, wie sehen das natürlich Leute, die das tragen in Deutschland? Es gibt eine repräsentative Umfrage von Gallup von 2006, die weltweit Muslime befragt hat. Und die Hauptantwort war, dass man dieses Kopftuch benutzt, weil es einfach im Koran steht. Punkt. Das wird nicht reflektiert. So, und jetzt muss man sich natürlich fragen, von Fall zu Fall, ist jetzt das Kopftuch ein politisches Symbol? Ist es ein privates Symbol? Ist es ein religiöses Symbol? Und in welchem Ausmaß? Das heißt, so unproblematisch, wie Sie das darstellen, finde ich das nicht. Und ich freue mich auf Ihre Antwort.
Ja, wissen Sie, also ich habe mir mal irgendwann angewöhnt, Also ich bin eigentlich schwerpunktmäßig in der sozialen Wohlfahrt tätig. Und ich habe mal irgendwann aufgehört, zu versuchen, die ganze Welt zu retten, weil das schaffe ich nicht. Ich freue mich eher über jedes Einzelproblem, was ich lösen kann. Und es mag durchaus sein, dass Sie recht haben. Meistens haben wir sowieso immer beide Seiten recht. Aber selbst wenn das Kopftuch für viele ein politisches Symbol wäre, da kann ich nur sagen, mich interessiert aber nicht politische Symbole, Politik sowieso nicht. Ich weiß einfach nur, es gibt sehr viele Frauen, die möchten ein Kopftuch tragen. Und das zählt für mich mehr als politische Symbolpolitik. Das heißt, wenn ich jetzt Ihre Gedanken mal weiterdenken würde und sagen würde, kein Kopftuch, damit es kein politisches Symbol ist, hätte ich auf der anderen Seite aber wiederum die ganzen Frauen, die uns tragen wollen, und würde die benachteiligen. Und diese Einzelschicksale werte ich höher als diese politischen Überlegungen.
Ich würde gern auch noch mal was dazu sagen. Also ich denke, Sie haben das sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es viele hier bei uns, also seitens der deutschen Bevölkerung, eben als politisches Symbol werten. Aber die Studie, die Sie zitiert haben, hatte ja genau das herausgefunden, dass es für die meisten einfach gar nicht politisch konnotiert ist von den Frauen, die es tragen. Und ich glaube, das ist das Problem. Das sind ein paar Zentimeter Stoff und die werden so unterschiedlich interpretiert. Das ist eigentlich unglaublich. Also meine Oma hat auch ein Kopftuch getragen und da hat überhaupt niemand was reininterpretiert. Und ich denke, das Entscheidende ist tatsächlich, dass wir es unterschiedlich mit Bedeutung belegen. Also für viele Frauen hier, die das Kopftuch tragen, bedeutet das, ist es einfach ein Zeichen von Sittlichkeit, so wie sie den Koran interpretieren. Und das bedeutet, sich zu bedecken und eigentlich eher ein Stück von sich auch unsichtbarer zu machen, weil das aus ihrem Verständnis ihre Religion vorschreibt. Und für uns aber oder unseren Kulturkreis, sage ich jetzt mal, nehme ich mal mit rein, hat es genau das Gegenteil. Es macht sie viel sichtbarer. Also es wird völlig umgekehrt interpretiert wie von den Frauen selber. Wir sehen das als ein Zeichen, offensiv was zeigen zu wollen, statt sich bedecken zu wollen. Es ist eben gar nicht offensiv gemeint bei vielen. Und es wird auch, also das erlebe ich auch oft, ich beschäftige mich halt auch beruflich mit dem Thema, es wird oft auch gleichgesetzt mit politischem Islam, radikalen Islam bis hin zu IS. Oder eben auch, wie vorhin auch kam, Kopftuch und Burka in einem Atemzug. Und ich denke, man muss da wirklich genau hinschauen, weil ein Großteil der Frauen, die eben das Kopftuch tragen und nicht eine Ganzkörperverhüllung, sind eben nicht in Richtung des politischen Islam unterwegs. Und ein Verbot würde aber bedeuten, weil das für sie so ein integrer Teil ihrer Identität ist, dass sie zum Beispiel, also das würde einfach gegen das Gleichberechtigungsgebot stoßen, dass sie zum Beispiel nicht Richterin werden könnten hier in diesem Land oder Lehrerin. Und gerade diejenigen, die immer sagen, es geht ja auch darum, patriarchale Strukturen in bestimmten Kulturkreisen vielleicht auch zu verändern, da finde ich das auch gerade kein gutes Argument, an Frauen Möglichkeiten gleichberechtigter Berufsausübung zu nehmen, weil so verändert man patriarchale Abhängigkeitsstrukturen, denke ich, am allerwenigsten.
Ich würde gleich dazu was sagen. Sie haben ja gesagt, dass für viele, die das Kopftuch tragen, für viele Muslimen, die das Kopftuch tragen, da gar keine politische Bedeutung dahinter ist. Aber ich finde, man kann vom Kopftuch im Kontext Islam die politische Bedeutung gar nicht absprechen, weil sie impliziert ja eigentlich die Annahme dieser Hierarchie, dass eben die Frau sich verhüllen muss, weil sie eben vom Mann als Lustobjekt gesehen werden könnte. Weil wieso tragen denn dann Männer kein Kopftuch? Wenn beide auf derselben Stufe sein müssen, dann müssen doch alle Kopftücher tragen, weil der Reiz eben für alle derselbe ist. Und der impliziert auch dann diese Hierarchie und diese Struktur und diese Machtstruktur.
Also im Islam sollen, also was man manchmal sieht in arabischen Ländern, dass die Frau eine Burka trägt und der Mann dann irgendwie in so einer kurzen bunten Shorts und Muscle Shirt neben ihr läuft. Das ist so auch nicht erwünscht. Also die sittsame, konservative Kleidung, wie sie übrigens auch im Christentum und im Judentum vorgesehen ist, die gilt für beide Geschlechter. Also der Mann braucht zwar kein Kopftuch zu tragen, aber der soll sich auch ordentlich anziehen.
Darf ich da nochmal einhaken? Weil ich bin völlig dafür, dass jeder trägt, was er möchte. In der Öffentlichkeit, ich kann auch in der Unterhose ins Einkaufszentrum gehen, wahrscheinlich, habe ich noch nicht ausprobiert, das geht, aber wir sind ein freies Land, das stimmt auch, das ist völlig richtig. Warum Damenkopftuch tragen, geht mich eigentlich nichts an als Mitmensch, das habe ich überhaupt nicht zu beurteilen. Ich will nur einfach sagen, dass es zum Beispiel auf der Arbeit, das ist so, es gibt da Kleiderordnungen. Also ich habe jetzt die letzten 18 Jahre in einem Verlag gearbeitet. Wenn da Praktikantinnen ankamen mit so einem Ausschnitt und bauchfrei, da haben wir gesagt, Mädel, das geht hier so nicht. In einem Verlag wäre das wahrscheinlich möglich, mit Kopftuch zu arbeiten. Es gibt einfach Kleiderordnungen und wer in der Dresdner Bank arbeitet, der kommt nicht wie ich hier mit Jeans. Das ist, und ich denke, das müssen vor allen Dingen Neuzugewanderte zumindest auch mal wahrnehmen, weil sie sich, also wenn ein Mädel bauchfrei kommt in einen Verlag, die wird da nie eine Stelle kriegen und wenn sie noch so eine brillante Germanistin ist. Also das muss man, es gibt Codes, die verändern sich. Ich will überhaupt nicht sagen, dass die unveränderbar sind. Das ist ja schön, dass sich die Gesellschaft verändert. Aber ich glaube, man kann nicht darauf bestehen, ich fände mich auch ganz blöd, wenn ich durch Amman gehen würde in einer kurzen Hose. Das gehört sich nicht und ich möchte das nicht. Ob ich das in 20 Jahren kann, dann bin ich zu alt dazu, aber das weiß ich nicht. Aber im Moment kann ich das nicht und wenn ich Amerikanerinnen sehe, die das tun, dann finde ich das vollkommen daneben. Das gehört sich nicht in so einem Land, sich nicht richtig anzuziehen. Und ich finde, also was ich möchte, ist, dass neu zugewanderten Menschen, dass man denen, und das tue ich auch, ich unterrichte im Moment Zuwanderer, ich habe ganz viel Verständnis für die, aber ich möchte ihnen auch beibringen, was es zum Teil für Codes gibt. Das ist einfach wichtig, damit die sich hier zurechtfinden.
Also, wie gesagt, als Personal, also aufgrund meiner Personalchefentscheidung tendiere ich ja eher zu dem Sprichwort, was ich letztens gehört habe, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, es kommt nicht darauf an, was man auf dem Kopf drauf hat, sondern was in dem Kopf drin ist. Und es gibt in der heutigen Zeit so viele Firmen mit massiven Personalproblemen, dass sie sich das eigentlich gar nicht leisten können sollten, nach Kopftuch zu differenzieren oder nicht nach Kopftuch. Zum Zweiten, wenn wir darüber reden, dass die Menschen sich vernünftig anziehen sollen auf der Arbeit, stimme ich Ihnen völlig zu. Aber ich finde ein Kopftuch jetzt ja nichts, was einen jetzt irgendwie abstößt oder irgendwie, ich sehe jetzt keinen sachlichen Grund, warum ein Kopftuch jemanden bei der Arbeit stört. Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste.
Ja, also vielleicht in Richtung Arbeitsstelle. Es gibt eher aus Arbeitsschutzgründen den Punkt, dass man Kopftuch zu tragen hat, als dass es sowas nicht gibt. Deswegen, für mich geht es wirklich darum, dass dieses Kopftuch in Deutschland als religiöses Zeichen Richtung Islam interpretiert wird und dass sich dagegen eigentlich, ich sag mal, die Diskussion hier auch aufmachen und nicht dagegen, dass man also nichts auf dem Kopf haben darf oder soll. Also es haben sich hier für mich noch keine Menschen beschwert, dass eine Nonne mit einer entsprechenden Kopfbedeckung rumgeht. Ich kann mir auch in Deutschland zurzeit absolut nicht vorstellen, dass irgendwann Diskussionen über die Kippa von Juden gibt, weil das wäre also absolut, ich sag mal, gegen den Common Sense in Deutschland. Aber da könnte man genauso sagen, wieso regen die Leute sich nicht auf, dass die immer also so ein rundes Ding da auf dem Kopf haben. Ja? Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir immer ein Stück toleranter werden. Und ich finde es auch schade, wenn wir hier über Islam und Populismus sprechen, wenn wir, ja, viel, viel Zeit für das Kopftuch verwenden.
Darf ich, was ich sage, nur ganz kurz, bevor ich weitergebe? Der Islam zuerst, Entschuldigung, ich bin schwerhörig und Batterie, meine Hörgeräte ist fast leer. Und zwar, der Islam umfasste alle Bereiche der Mensch, umfasst alles Lebensbereich der Mensch. Kopftuch ist kein Problem. Aber das Problem, wir müssen nun den Mensch akzeptieren, wie der ist. Ja? Es gibt es keine politische Islam, und das ist ein Symbol oder was. Das ist nur falsch, falsch, falsch. Da kommt nur von den Leuten, diejenigen, den Islam-Gegner. Ja? Der Islam umfasst den Lebensbereich aller Menschen, den Menschen, alle sowas. Vielen Dank.
Ich würde das mal auch als Chance nutzen, dass wir nicht nur über das Kopftuch sprechen wollen. Ich habe eine Frage an Sie bezüglich den islamischen Strömungen und den Strukturen. Denn ich war einmal in einer Moschee in Dresden und mir wurde gesagt, die Prediger, die großen Einfluss haben in den arabischen Ländern, die sagen, tötet die Ungläubigen, das sind keine Muslime, die haben den Koran nicht verstanden. Jetzt ist mein Problem, dass diese Leute auch eine große Macht haben und einen großen Einfluss in ihrem Bereich. Sie können eine Fatwa aussprechen und sagen, tut dies, und die Muslime in ihrem Bereich halten sich doch daran. Und diese sagen, ja, diese Muslime in Deutschland, die nicht richtig glauben, die Ungläubigen tolerieren, das sind keine Muslime. Wie gehen Sie als Muslim und haben Sie andere Muslime erlebt, mit diesem Widerspruch praktisch um, dass diese Deutungshoheit des Islam so umstritten ist?
Also die christliche Kirche ist ja so organisiert, dass es einen Papst gibt und Kardinäle und Bischöfe. Der Islam ist nicht so hierarchisch organisiert, das meine ich völlig wertneutral, das ist der Begriff. Das heißt, ein normaler Muslim, der ist aufgefordert, sich mit dem Koran zu beschäftigen und mit der Sunna, das heißt der Lebensweise des Propheten, und natürlich halt in schwierigen Fragen auch mal Gelehrte anzuhören, aber er ist nicht daran gebunden. Und also es gibt heutzutage also mir ist es nicht bekannt, dass ein Imam einer Moschee so einen Unsinn erzählt, tötet die Nicht-Muslime. Und wenn einer sowas erzählen würde, würde man dem auch nicht folgen. Also ich kann Sie da wirklich beruhigen. Also
Entschuldigung, ich würde gerne darauf eingehen. Also,
ja, aber ja. Auch im Ausland. Das ist also wirklich...
Ja, also,
klar, sowas kann sein. Ich meine, es gibt ja auch radikale andere radikale Individuen in anderen Religionen. Das hat aber nichts mit Islam zu tun.
Also ich kann mir vorstellen, warum, ich sag erstmal du, weil gleiche Altersklasse und so. Ich kann mir vorstellen, warum, also woher du dieses Beispiel hast. Das hat man halt auch schon mal irgendwo gesehen, dass irgendwelche radikalen Imame halt eben sowas predigen. Aber das muss erstens nicht jeder befolgen. Zweitens sind das Stimmen, die man im Westen sehr stark hört, weil sie so provokant sind, ne? Weil das halt direkten Bezug auf die westliche Gesellschaft hat. Und ich komme aus Syrien, bin in Syrien aufgewachsen, bin aber seit 2012 in Deutschland und habe mich, so wie ich es einschätze, relativ gut integriert und kenne viele Deutsche und habe halt auch viel, viel über das Thema geredet und weiß halt, wie die Deutschen denken. Und das Gefühl, was ich habe, ist, dass die Sicht oder das Wissen vom Islam, den man hier hat, ein sehr einseitiges und oberflächliches Wissen ist. Alles, was man über den Islam und arabische Gesellschaften lernt, lernt man nur über Medien oder irgendwelche Bilder, die schon vorgekaut sind, sage ich mal. Und selbst wenn man selber als Mensch relativ kritisch ist und viel nachdenkt und so weiter, aber die Gesamtheit der Ressourcen, die man hat, um überhaupt beurteilen zu können, sind so eingeschränkt, dermaßen eingeschränkt, dass man oftmals das Gefühl hat, dass es wirklich nur so sein kann und nicht anders. Und das ist halt meiner Meinung nach ein großes Problem, weil es gibt unglaublich wenig Kontakt mit der arabischen Kultur, mit der muslimischen Kultur. Und deswegen haben halt eben die Leute halt wenige Gegenargumente. Selbst die Menschen, die es gut meinen und sich denken, naja, wahrscheinlich sind diese Menschen nicht so gemein oder nicht so feindlich und so weiter und so fort. Aber diese Menschen hätten dann nicht die Argumente, um halt eben diese Thesen zu begründen.
Wo Sie gerade das Stichwort sagen, also ich vermute mal so, dass die meisten, oder ich frage mal, von Ihnen wahrscheinlich auch denken, dass der Islam eine überwiegend arabische Religion ist. Das ist aber nicht der Fall. Die meisten Menschen muslimischen Glaubens leben in Indonesien. Ne? Das heißt, sie dürfen auf keinen Fall den Fehler machen, die Probleme in der arabischen Welt mit dem Islam gleichzusetzen, weil dann haben wir keine Chance. Dann kann ich Ihnen hier erzählen, was ich will. Wenn Sie jetzt anfangen und sagen, weil in Katar beim Bau der Fußballstadien ganz viele schlecht bezahlte, ausgebeutete Hilfsarbeiter sterben, weil die halt keine Arbeitsschutzbedingungen haben und das ist halt islamisches Land, ja, was soll ich dann noch sagen? Also Sie müssen da wirklich trennen zwischen Islam und arabischen Ländern.
Also das fände ich einen interessanten Punkt, inwieweit, das frage ich mich immer so, inwieweit sich das Thema Kultur, in der arabischen Welt ist eine patriarchalische, wenig demokratische Kultur und das Thema Islam, inwieweit sich das so überlagert oder inwieweit man das differenzieren kann oder nicht differenzieren kann.
Also vor, ich glaube, Frauen dürfen in Deutschland auch erst seit circa 30 Frauen ihre Arbeitsverträge alleine unterschreiben. Das heißt also, Deutschland war früher auch patriarchalisch. Und ich sehe da keine direkte Verbindung. Also es ist zum Beispiel schon so in arabischen Ländern oder in islamischen Ländern, dass sie aufgefordert sind, sich gesetzestreu und zu verhalten. Also nicht unbedingt jetzt so umstürzlerisch zu sein. Aber es gibt keine Rechtfertigung für ein patriarchalisches Verhalten im Islam. Das geht ja schon bei so Kleinigkeiten los. Der Begriff der Hausfrau im Deutschen heißt auf Arabisch Herrin des Hauses. Das ist so eine Kleinigkeit, die mir mal aufgefallen ist, ne? Also ich behaupte mal ganz deutlich, dass Frauen in der arabischen Welt eigentlich, wenn das korrekt laufen würde, einen sehr starken Status haben.
Was ich mal ansprechen wollte, ist, wir tun uns irgendwie eine Art Schutzkuppel zurückziehen auf eine Art. Wir wollen halt die Leute irgendwie nicht
haben, weil wir Angst haben, es könnte uns zu viel werden. Eine Art menschliche Schutzreaktion. Auf der anderen Art verstehen wir auch vieles auch gar nicht, weil wir uns aus manchmal, ich sag mal, Furcht uns gar nicht wirklich beschäftigen wollen damit. Und, naja.
Also, haben Sie jetzt so ein Stichwort gemeint, Angst vor Überfremdung, sowas in der Richtung, oder? Können wir nochmal zurück? Das Mikrofon. Ich verstehe es nicht.
Wie zum Beispiel von wilden Wölfen zerrissen zu werden oder so. Eine gewisse Furcht halt, die ein gewisses schon in uns wohnt.
Ja, ich meine, also wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, die sich sehr, sehr schnell verändert. Und das, es geht ja auch nicht nur um das Thema Islam. Wenn man sich heute mal Deutschland so anguckt, heute gibt es halt viele Chinesen hier und viele Russen und viele Muslime und es ist alles international geworden. Es hat sich auch sehr viel verändert und ich selbst bin auch immer wieder überrascht, auch wenn ich mich immer für recht gut informiert halte, was ich alles nicht so weiß und welche Vorurteile auch selbst ich noch habe gegenüber anderen Menschen und oder Organisationen. Also ich finde so eine gewisse Skepsis ist durchaus auch menschlich verständlich, aber mit der Zeit lösen sich auch viele Vorurteile dann halt dann auch auf. Und dafür gibt es ja auch dann solche Prinzipien wie zum Beispiel, Moscheen sind eigentlich immer offen, man kann da immer hingehen, sich informieren. Es gibt den Tag der offenen Moschee, den wir schon seit vielen Jahren organisieren. Und wenn ich mir hier auch den Tenor hier so anschaue, habe ich schon das Gefühl, dass die meisten Leute zwar vielleicht, also entweder ganz entspannt sind und die vielleicht ein bisschen Skepsis haben, aber auch im Großen und Ganzen auch das relativ souverän sehen.
Ja, ich wollte auch nochmal einhaken, das Thema Säkularisierung, das liest man ja immer wieder, dass das eigentlich beim Islam völlig fehlt. Das haben Sie bestimmt auch schon mal gehört. So, das ist. Und ich meine, wenn man das so historisch betrachtet, dann war ja, ich vermische das jetzt mal wieder so, in der die arabische Welt mal in der Wissenschaft führend, das wissen Sie wahrscheinlich alles selber, Algebra, die ganzen Begriffe, Algorithmus, kommt alles ja aus dem Arabischen. Und dann ist das ja irgendwie stehen geblieben, ja, also das ist so mein Verständnis. Also das, was dann in Europa passiert ist mit Säkularisierung, Trennung von Staat und Kirche und so weiter, das fehlt für mich alles in der islamischen Welt. Also ein bisschen, Sie beschreiben alles auf so einer, das klingt für mich alles zu sehr nach etwas schöner Welt, wie Sie die Dinge hier beschreiben.
Gut, also im Großen und Ganzen ist das schon meine Lebensstrategie, dass ich versuche, mir die Welt schöner zu denken, als sie ist. Aber das klappt eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Aber die Frage ist gut, aber auch nicht ganz leicht, um die jetzt mal so auf die Schnelle zu beantworten. Aber die Probleme in der arabischen Welt haben mit Sicherheit sehr wenig mit der Religion in der arabischen Welt zu tun. Also wir wissen ja alle, wir hatten bis vor 80 Jahren oder bis vor 70 Jahren eine politische und militärische Kolonialisierung. Irgendwann hat man halt dann den Ländern ihre Länder zurückgegeben. Aber die wirtschaftliche Kolonialisierung und die Einmischung und die geheimdienstlichen Probleme und so weiter, die gibt's ja immer noch. Und dass die Blütezeit des Islam vorbei ist, hat nicht damit zu tun mit der Trennung von Staat und Religion. Das ist hat andere Gründe. Aber in der Tat, also ich privat halte es auch für problematisch. Also eine gewisse Trennung von Religion und Politik ist mit Sicherheit sinnvoll. Religion ist auch ganz klar. Es ist ja genau wie das Thema Scharia zum Beispiel. Also die Scharia ist im Großen und Ganzen ein Regelwert, wo es um die Religion geht. Und insofern ist es mit Sicherheit problematisch, aus der Scharia jetzt eine politische Gesetzgebung ableiten zu wollen. Das kann man durchaus so sehen.
Ich würde jetzt
sogar tatsächlich die These doch in den Raum werfen wollen, dass die Probleme in der arabischen Welt sehr wohl was mit Religion zu tun haben, aber umgekehrt, dass nämlich der politische Islam oder das, was hier auch viel bekannt ist als Salafismus, Islamismus, dass das ja eine bestimmte Art der Islamauslegung ist, die ein Ergebnis ist, die des Kolonialismus und nach der in der Phase der Dekolonialisierung entstand. Also dass quasi diese alten Traditionsauslegungsformen des Islams so ein Stück weit abgekattet wurden und diese Bewegungen, die wir ja so problematisch heute sehen, weil sie so zurück zu den Wurzeln so eine einseitige, enthistorisierende, unmoderne Islamauslegung befürworten. Also diese ganzen politischen islamistischen Auslegungen, die sind ja eigentlich ein Produkt auch des Kolonialismus, das muss man ja auch sehen. Also insofern gibt es da durchaus einen Zusammenhang und es ist eigentlich ein Bruch oder ein Abbrechen der alten, sehr differenzierten, auch historisierenden Auslegungspraxis und das hat sehr wohl auch mit diesen politischen Erfahrungen in diesen Ländern zu tun.
Entschuldigung, ich kann so eine kurze Antwort, ja. Die arabische Regime durch ihren propagandapolitischen Islam oder was, die kämpfen gegen den Islam selber. Ja? Es gibt auch keine politische Christin. Kann wir sagen, zum Beispiel die CDU, eine politische Christin? Geht das nicht. Islam ist umfassend des Lebensbereich aller Menschen. Und was die arabische Regime, Ägypten, Emiraten oder die anderen, solche falsche Propaganda, politische Islam, sie wollen nur die Muslime spalten. Ja, es gibt keinen politischen Islam.
Wo mein Name? Dem Zentralrat der Muslime wird in den öffentlich-rechtlichen Medien regelmäßig Raum und Zeit gegeben. Ich nutze regelmäßig die öffentlich-rechtlichen Medien und hätte gerne gewusst, wie die Meinungsbildung bei Ihrem Vorsitzenden dann vonstatten geht. Gibt er seine Privatmeinung von sich? Gibt es da eine Hierarchie in der Meinungsbildung? Hat er wechselnde Ansichten? Oder wem höre ich da eigentlich zu? Sie konnten nicht vorhin nur unwesentlich sagen, wie viel Sie vertreten. Wissen Sie, wen Sie vertreten? Zum Beispiel?
Also nochmal, die meisten Muslime sind nicht in den großen islamischen Verbänden organisiert. Das heißt, und wir behaupten auch nie, dass wir alle vertreten. Ne? Ja, gut. Also den Namen Zentralrat, den gibt es schon seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren. Aber ich verstehe es auch nicht das Problem so richtig. Also wir geben eine Position von uns und es gibt mit Sicherheit, also ich glaube schon, dass ein sehr großer Teil der Muslime das ähnlich sieht, von dem, was ich so an Feedback bekomme. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die anderer Meinung sind. Und das ist auch in Ordnung so. Wir sind ja keine, wir haben auch gar nicht den Anspruch, jetzt zu sagen, dass wir die allein selig machende Wahrheit für uns pachten. Nein. Ja, also es gibt mehrere muslimische Organisationen und dass wir so oft in der Öffentlichkeit vorkommen, liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass das, was wir von uns geben, wohl auch dem entspricht, was viele Menschen glauben. Also wenn wir ständig Positionen vertreten würden, die im Widerspruch zu dem stehen würden, was die meisten Menschen denken, würden wir das wahrscheinlich auch gar nicht tun.
Ich würde zum Ende gern noch mal ein anderes Thema anschneiden. Als Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums würde mich mal interessieren, hier islamisches Bankwesen, gibt es das hier in Deutschland auch und was sind so die Eckpunkte? Das würde mich interessieren.
Also ganz vereinfacht ausgedrückt, es gibt in Deutschland eine islamische Bank neuerdings, die KT-Bank. Es gibt islamische Banken auf der Welt. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, weil eigentlich das Kernprinzip islamischen Bankings ist eigentlich das, dass die Bank als Investor, als Kapitalgeber, als Mitunternehmer auftreten soll. Und dieses Prinzip, dass die Bank gibt 1.000 Euro, hat dann mit dem Geschäft gar nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn das Geschäft gut läuft, kriegen die nur ein paar Prozent Zinsen. Wenn es schlecht läuft, kriegen sie trotzdem ihre Zinsen. Das ist eigentlich gar nicht so im Islam gewollt. Der Islam, der will eher sozusagen, dass die Bank als Investor auftritt. Das heißt, wenn es gut läuft, kriegt sie richtig viel. Wenn es schlecht läuft, kriegt sie halt wenig. Und das passt nicht so ganz zu unserem Bankenprinzip. Weil es geht halt beim islamischen Wirtschaften auch darum, dass Leute nicht geknebelt werden. Also heutzutage ist es ja oft so, in ganz vielen Bereichen wie Fitnessclub oder Telefonvertrag, man zahlt nur sehr wenig, aber dafür muss halt sich dann ein paar Jahre verpflichten. Das ist nicht so das, was eigentlich so gewünscht ist. So, wir haben noch 2,5 Minuten schätzungsweise. Ja? Entweder laut reden oder auf dem Mikro warten.
Nochmal auf den Punkt von vorhin zurückzukommen. Die Aussage war ja von Ihrem Kollegen, dass der politische Islamismus nicht unbedingt mit dem regulären Islamismus vergleichbar ist.
Islam, nicht Islamismus.
Also, ja. Okay. Genau, tut mir leid. Meine Frage wäre dahingehend, mit der Aussage, der politische Islam wird ja durchaus unterstützt in der arabischen Welt. Sind dadurch dann die Leute, die den politischen Islam unterstützen, diskreditiert von den Leuten, die halt den nicht politischen Islam unterstützen? Oder wie genau muss ich mir das vorstellen? Denn auch von Leuten, die jetzt hier in Deutschland wohnen beispielsweise, sind ja durchaus Unterstützer des politischen Islams vorhanden. Also ist es dann eher so, dass die Leute doch auch den Islam repräsentieren oder in einem weniger höheren Grad oder... Wie genau muss ich mir das vorstellen?
Ja gut, die Frage ist ja, was ist politischer Islam? Ne? Also natürlich, also der Islam ist also keine tote Religion. Der Islam legt ja auch Wert darauf, dass man sich sozial verhält, dass man, also zum Beispiel, es gehört zu den 5 Grundgeboten im Islam, dass man spendet. Also wer Muslim ist und nie 1 Euro spendet, hat ein Riesenproblem. Er muss spenden, Sadaka und Zakat, das ist eine Pflicht. Insofern, also ein bisschen gesellschaftspolitisch ist sozusagen natürlich der Islam immer. Aber wenn natürlich man als Muslim mitbekommt, dass jemand seine Religion missbraucht für Machtzwecke, wie das ja auch in anderen Religionen oft passiert ist, wenn ich nur an die Kreuzzüge zum Beispiel erinnere, dann soll das dann schon verurteilen. Aber ich glaube, wir haben jetzt unser Diskussionsende erreicht. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für die aktive und faire Beteiligung und wünsche einen schönen Tag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.